herzlich willkommen beim Podcast Der Pinke Sessel. Heute mit Cem Digital. Das sind Gründer aus Düren und wir möchten das Erfolgsrezept von Cem Digital besprechen und wie die Gründer zu dem Unternehmen gekommen sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Hallo Marian, hallo Jonas. Stellt euch doch mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Jonas Riefisch.
Und ich bin Marian Nabbefeld. Jonas und ich, wir sind Geschäftspartner und Gründer von Cem Digital. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, kleine und mittelständische Unternehmen auf einen erfolgreichen Weg in die digitale Zukunft zu begleiten. Das machen wir auch schon seit mehreren Jahren hauptberuflich, arbeiten auch schon länger zusammen im Team, aber machen es seit letztem Jahr im Rahmen unserer Selbstständigkeit. Wir bieten unseren Kunden vom Handwerker über Fitnessstudios bis hin zum großen Personaldienstleister mit mehreren Standorten ein spannendes Portfolio im Digitalisierungsdienstleistungsbereich. Angefangen von der Erstellung von coolen und funktionalen Webseiten und Shopsystemen über die Konzeptionierung von digitalen Vermarktungsstrategien und begleiten diese letztendlich auch bis zur spürbaren erfolgreichen Umsetzung, bieten Schulungen an, um Digitalkompetenzen von Mitarbeitern aufzubauen oder auszubauen, bis hin zur Prozessoptimierung, wo es da unsere Aufgabe ist, Arbeitsabläufe zu digitalisieren, um papierlos zu arbeiten, dezentral zu arbeiten, um letztendlich spürbar Kosten und Zeit einzusparen. Zudem ergänzen wir unsere Kernaufgaben um vor- und nachgelagerte Dienstleistungen im Digitalisierungsbereich oder auch da im Gestaltungsbereich, wie beginnend mit der Erstellung eines ganzheitlichen Corporate Designs über Fotografie und Video bis hin zu Individualsoftwareanforderungen. Ja, und heute sind wir froh, dass du uns zu deinem Podcast eingeladen hast und dass wir hier sein dürfen.
Ja, das freut mich auch, dass ihr da seid und euch die Zeit genommen habt. Ihr habt ja vorher, was ihr mir schon mal erzählt hatte, zusammen mit einem IT-Dienstleister gearbeitet. Wie sah euer Schritt in die Selbstständigkeit aus?
Genau, also wie Marian sagte, wir waren vorher quasi Arbeitskollegen. Und zunächst einmal haben wir festgestellt, dass es privat, aber insbesondere eben auch beruflich ganz gut bei uns funktioniert. Wir standen in Bezug auf unsere Projekte stark im Austausch und haben dann eben dazu auch noch festgestellt, dass die Selbstständigkeit für jeden von uns ein Thema ist. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Und aus diesem Gedanken heraus wurden die Pläne immer konkreter, sodass wir schließlich dann damit begonnen haben, das Ganze auch vorzubereiten. Man kann dann natürlich viele Pläne schmieden und auch mit den Vorbereitungen beginnen. Aber irgendwann ist dann schließlich auch, und so war es auch bei uns, der Punkt da, wo man für sich auch den nächsten Schritt dann einfach gehen muss, also den nächsten Schritt in die Selbstständigkeit. Denn irgendwann reichen neben dem Vollzeitjob einfach Zeit und Kapazitäten nicht mehr aus, um das Projekt mit dem Tempo oder auch mit der Leidenschaft voranzubringen, wie man es eigentlich gerne möchte. Zu diesem Schritt gehört natürlich viel Mut, auch wenn man klar an sich selbst und an die Sache glaubt. Aber es gibt auch immer Unsicherheiten und Risiko, insbesondere natürlich auch in der aktuellen Zeit. Und man verlässt ja auch seine Komfortzone und auch die Sicherheit als Arbeitnehmer. Und in dieser Zeit hat dann einer von uns, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, den Mythos eines griechischen Heerführers ausgepackt. Die Erkenntnis aus diesem Mythos, beziehungsweise ja eigentlich aus diesem Bild oder aus dieser Metapher, hat uns dann vielleicht auch nochmal ermutigt oder auch einen Motivationsschub gegeben. Und dieses Bild verwenden wir tatsächlich auch heute manchmal noch bei Entscheidungen. Um das ganz kurz zu erklären, der Mythos besagt, dass ein Heerführer mit seinem Heer über das Meer Richtung Feind segelt und alle wissen eigentlich, dass der Feind viel stärker ist. Dort angekommen lässt dann der Heerführer alle Schiffe verbrennen und dadurch, dass es jetzt nur noch den Weg nach vorne gibt, gewinnt sein Heer schließlich die Schlacht, obwohl eigentlich die Niederlage gedroht hätte. Und die Moral von der Geschichte, beziehungsweise was haben wir daraus gezogen, irgendwie auch für uns, man muss manchmal Sicherheit oder auch andere Optionen abkappen, um den Weg, den man eigentlich gehen möchte, umso erfolgreicher zu gehen. Und so hieß es eben dann auch für uns, Schiffe zu verbrennen und den nächsten Schritt zu wagen. So ein Schritt darf natürlich nicht blind erfolgen, sondern muss schon auch gut vorbereitet sein, das ist klar. Andererseits kann man aber auch nicht alles zu 100% ausarbeiten, sondern es müssen auch die 70 oder 80% ausreichen, denn die letzten Prozente sind häufig mit umso größerem Aufwand und auch Zeit verbunden, die man vielleicht gar nicht hat. Außerdem arbeitet man im Zweifel an der Praxis vorbei. Man sollte also ab einem gewissen Punkt starten und das Feedback aus dem Markt zum weiteren Aus- und Aufbau letztendlich nutzen. Ja, und mit verbrannten Schiffen, dem Blick nach vorne gerichtet und im Drang in die Praxis sind wir dann in die Selbstständigkeit gestartet.
Welche grundsätzlichen Bereitschaften muss man als Gründer mitbringen? Was gibt's da sonst noch?
Ja, wie gerade schon teilweise so ein bisschen angesprochen, natürlich ist eine gewisse Risikobereitschaft immer gepaart mit dem Glauben an sich selbst, aber eine gewisse Risikobereitschaft notwendig. Außerdem mussten wir auch erst einmal die Bereitschaft für einen finanziellen Rückschritt haben. Also es muss einem schon ganz klar auch um die Sache gehen. Natürlich macht man das Ganze auch, um damit seine Brötchen verdienen zu können. Klar, darum geht's. Aber es ist eben viel Arbeit und ein langer Weg, der viel Zeit kostet bis dahin. Ja, und Zeit ist dann eigentlich auch das nächste Stichwort und eigentlich so die ganz, ganz wesentliche Bereitschaft. Denn man muss wirklich viel, viel Zeit investieren. Jetzt kommt ein Satz, da muss ich mich selbst immer zwingen, nicht die Augen zu verdrehen, da der doch sehr inflationär verwendet wird. Aber er trifft einfach zu. Selbstständig zu sein heißt, man arbeitet bei allem selbst und ständig. Und es ist auch wirklich so, aber es macht natürlich viel Spaß. Man steuert und lenkt und man weiß, wofür man es tut. Dennoch, die Bereitschaft muss natürlich da sein.
Was ist der zentrale Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Gründungsphase? Wie wichtig ist da, eine Vision zu haben oder die Emotionalität fürs Unternehmen?
Also meiner Meinung nach ist es letztendlich auch die Basis und ein signifikanter Erfolgsfaktor, um die Gründungsphase zu bestehen, eine hohe Emotionalität fürs eigene Unternehmen und für die eigene Dienstleistung. Weil als Gründer und als Unternehmer wird man immer wieder, steht man vor der Herausforderung, an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen zu müssen. Und wenn man mit einer hohen Emotionalität daran geht, dann hat das unheimlich viele positive Effekte auf alle Unternehmensbereiche. Um da vielleicht mal ein, zwei Beispiele zu nennen, wenn man mit einer gewissen Leidenschaft und Euphorie in ein Vertriebsgespräch einsteigt, dann wird dem potenziellen Kunden gegenüber, der wird angesteckt von dieser Euphorie und das erleichtert dann letztendlich auch einen dann in den Vertriebserfolg. Gleichzeitig hat es auch positive Effekte auf die Dienstleistungsqualität, weil wenn ich jetzt so richtig Bock habe, dieses Projekt gut umzusetzen, dann spiegelt sich das natürlich auch im Ergebnis wieder. Gleichzeitig motiviert es natürlich auch an der Stelle wieder, wenn ich ins Büro reinkomme und ich sehe, wie Jonas oder unsere Kollegin Corinna einfach Spaß haben an dem, was sie tun, im Vergleich, wenn ich jetzt ins Büro käme und alle sitzen da mit gesenktem Kopf und warten aufs Wochenende. Und das motiviert natürlich auch einen und treibt einen nach vorne. Nichtsdestotrotz, neben diesen sehr positiven Effekten, muss man natürlich ja auch mit Rückschlägen irgendwie zurechtkommen. Auch da ist die Emotionalität von Vorteil, weil besonders in der Gründungsphase stößt man immer wieder auf Herausforderungen, die eben einem noch gar nicht bewusst waren. So, und diese Leidenschaft und Emotionalität bringt einen dazu, sich zu motivieren, das Feuer zu schüren und dann das Problem oder die Herausforderung anzunehmen, um es dann strukturiert zu lösen. Und das motiviert auch wiederum. Das heißt, von daher ist die Leidenschaft, also die Emotionalität, ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um die Gründungsphase souverän zu bestehen.
Es ist also wichtig, andere auch dann durch dafür, dass man für die eigene Sache brennt, dann auch nochmal die anderen mit zu begeistern. Dann auch die Kunden und die anderen. Nun, dass da eine Begeisterung mit, dass die etwas überspringt, sage ich mal. Das ist bestimmt ganz gut.
Das Ganze passiert natürlich auch sehr unterbewusst. Also man kann es einfach nicht verstecken. Wenn man im Gespräch ist und man bringt diese Euphorie einfach mit, wenn ich mich dann über unsere Dienstleistungen unterhalte, ich kriege mich einfach nicht gezügelt, auch wenn ich mich da ein bisschen bremsen möchte. Es ist einfach ansteckend und das passiert unterbewusst bei meinem Gegenüber und das kommt einfach gut an.
Ja, es gibt ja auch noch, also was auch ganz wichtig ist, ist das Netzwerk für den Erfolg eines neu gegründeten Unternehmens. Wie baut ihr das stetig auf? Wie befestigt ihr das?
Also Netzwerken ist auf jeden Fall für jeden Gründer ein effektives und gutes Werkzeug, um sich schnell schöne Chancen zu erarbeiten. Und von daher absolut empfehlenswert. Natürlich muss man auch sagen, nicht jeder ist der geborene Netzwerker. Aber das Gute ist, man kann das Ganze üben. Wir haben positive Erfahrungen gemacht, indem man letztendlich aktiv den Austausch sucht und erstmal in Laborbedingungen in seinem sozialen Umfeld, Freunde und Familie, das Ganze ein bisschen übt. Man kann dort in einem Gespräch sein Unternehmen platzieren, Alleinstellungsmerkmale erarbeiten, seinen Pitch nochmal üben und im besten Fall bekommt man sogar kritische Rückfragen gestellt, wo man vielleicht hier in diesen Laborbedingungen geschützt noch gar nicht die richtige Antwort haben muss. Aber wenn man dieser Frage wieder begegnet im beruflichen Umfeld, dann ist man an der Stelle gerüstet, so dass es wirklich empfehlenswert ist, das Ganze eben zu üben, dann eben sich die Chancen über gutes Netzwerken auszubauen. Also ich habe da auch echt eine gute Erfahrung im Vertrieb gemacht. Ich war da bei meinem wöchentlichen Einkauf am Supermarkt, bin da mit meinem Einkaufswagen entlang gefahren. Und dann kam ein kleiner Arbeitssprinter an, ausgestiegen ist dort ein Mann in Arbeitskleidung und irgendwie trafen sich da unsere Blicke und ich bin dann auf ihn zugegangen, ganz frech, habe ihm mein Visitenkärtchen gegeben, habe uns dann innerhalb von einem Satz vorgestellt und was wir machen. Und tatsächlich hat er sich dann wenige Wochen später bei uns gemeldet und es hat sich herausgestellt, dass er Unternehmer ist und eine Gebäudereinigungsfirma leitet. Und jetzt erstellen wir für ihn erstmal ein neues Webdesign und entwickeln ein Konzept, um ihn da in der digitalen Vermarktung für die nächsten Jahre aufzurüsten. Das sind natürlich absolute Positivbeispiele und ein Beispiel dafür, welche Chancen sich spontan dadurch ergeben, die nicht planbar sind und das eben durch aktives Netzwerken. Heißt jetzt nicht, dass man jeden im Supermarkt irgendwie ansprechen soll. Es soll an der Stelle einfach nur motivieren und das Thema Netzwerken für sich aufnehmen. Es gibt natürlich auch mittlerweile sehr gute und breite Angebote, Netzwerkveranstaltungen, die heute klar aufgrund der Pandemie digital stattfinden, wo sich aber gleichgesinnte Unternehmer treffen, um genau dieses Ziel zu verfolgen, den aktiven Austausch zu suchen. Dort kann man auch nochmal üben, man kann sich positionieren, man kann sein Visitenkärtchen, Kontakte austauschen und dort trifft man dann vielleicht nicht immer den Vertriebserfolg, aber auch Geschäftspartner, mit denen man Projekte realisieren kann, die heute ressourcentechnisch vielleicht gar nicht möglich sind oder wo es einfach Spaß macht oder man trifft potenzielle gute Mitarbeiter oder, wie es bei uns der Fall war, man wird zu einem Podcast eingeladen. Von daher ist Netzwerken ein erfolgreiches Werkzeug, um sich Chancen schnell in der Gründungsphase zu erarbeiten.
Was macht euch denn langfristig erfolgreich? Was gehört dazu? Sicherlich auch Qualität, Service. Wie seht ihr das?
Ja, also natürlich muss man erstmal durch Leidenschaft und Emotionalität die Leute mitreißen und dadurch sein Netzwerk auf- und ausbauen, Kunden, Partner, Förderer, ja, so wie letztendlich Marian auch gerade beschrieben hatte. Aber am Ende muss man natürlich auch langfristig abliefern und überzeugen. Und das schaffen wir durch Qualität, so wie du es gerade quasi auch schon gesagt hast, Andrea. Denn Qualität im Produkt ist einfach extrem wichtig. Es gibt viele Faktoren, klar, aber wenn die Qualität stimmt, dann kann man quasi jedes Produkt oder jede Dienstleistung vertreiben und es wird funktionieren. Und diese Kombination aus Emotionalität, auf die dann unser eigener Qualitätsanspruch folgt, funktioniert bei uns einfach wirklich super und wir freuen uns, dass wir diese Bemühungen durch das ganze positive Feedback unserer Kunden tagtäglich auch wieder gespiegelt bekommen. Und das tut auch insofern gut, denn ja, wir verzweifeln wirklich manchmal an unserem eigenen Qualitätsanspruch, können aber auch nicht so richtig aus unserer Haut raus, wollen wir aber eigentlich auch gar nicht. Denn wir profitieren unterm Strich stark davon, auch wenn man dadurch gegebenenfalls Zeit verliert, beziehungsweise ja, die Zeit ist auf keinen Fall verloren, von daher gegebenenfalls viel Zeit aufwenden muss, was sich aber durch Empfehlungen, Folgeaufträge und letztendlich auch die Kundenzufriedenheit lohnt und auszahlt. Also wenn etwas nachhaltig ist, dann ist es auf jeden Fall die Qualität. Man muss natürlich immer reflektieren und abwägen, ob die Arbeitsintensität gerechtfertigt oder auch überhaupt in dieser Form sinnvoll ist. Schließlich ist Zeit das, was einem am meisten fehlt. Aber wenn man optimiert, was man wirklich ständig tut, dann nicht auf Kosten der Qualität gegenüber dem Kunden. Und damit fahren wir sehr gut und darauf bauen wir unseren langfristigen Erfolg.
Jonas, man hört ja jetzt immer wieder auch in Deutschland hier, dass es für Gründer schwierig ist, sich zu finanzieren oder langfristig. Am Anfang ist da jede Menge Unterstützung finanzieller Art. Ab dem zweiten, dritten Jahr, wenn man vielleicht auch gerade gut am Markt ist und sich erweitern möchte, dann fehlt oft hier in Deutschland, sagt man, Geld für Investitionen. Wie seht ihr da die finanzielle Unterstützung von Gründern und Startups in Deutschland?
Ja, also grundsätzlich gibt es in Deutschland sicherlich gute Finanzierungsmöglichkeiten. Wir müssen aber dazu Folgendes sagen. Wenn wir nochmal neu starten würden, dann würden wir uns sicherlich früher mit Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Dieses Potenzial haben wir vielleicht auch zu lange vernachlässigt, da wir mit unserem Streben nach vorne in die Praxis wahrscheinlich auch zu schnell und zu tief ins Tagesgeschäft eingestiegen sind. Auf der anderen Seite hat uns das natürlich auch dahin gebracht, wo wir heute nach einem Jahr, ja, nach gut einem Jahr sind. Und damit sind wir auch sehr zufrieden. Vor allen Dingen als Digitalisierungsunternehmen hat man auch erst einmal nicht die großen Investitionen. Natürlich setzt man sich mit seinen Finanzen auseinander, ist ein super wichtiges Thema, aber ohne dass es wirklich den ganz großen Druck gibt, weil es eben nicht die riesigen Anschaffungen gibt. Ja, dennoch sind Möglichkeiten da. Zum Thema Unterstützung und Umdenken. Es gibt viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Gründernetzwerke oder auch Gründerberatungen, alle super bemüht und hilfreich und das wirklich mit einem dicken Ausrufezeichen. Trotzdem ist es schon nicht immer einfach, eine passende Förderung oder Finanzierung für sich zu finden. Insbesondere, wenn man eben nicht mehr ganz so zeitlich flexibel ist und in der Praxis steckt, weil oftmals auch dann doch viel Aufwand und Vorbereitung und ich sag mal salopp Papierkram notwendig ist. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Programme mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen und jedes Unternehmen ist natürlich auch anders. Und ja, das könnte hier und da sicherlich noch optimiert werden. Aber wie zu Beginn schon gesagt, wir müssen uns hier sicherlich auch an die eigene Nase packen. Aber ja, durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, sehen wir hier und da dann sicherlich auch Potenziale.
Was ratet ihr jungen Unternehmen, die zu viel gleichzeitig wollen, drohen, sich zu verzetteln oder zu überfordern? Stichpunkt Zeitmanagement oder Selbstmanagement.
Also grundsätzlich, glaube ich, neigt man am Anfang wahrscheinlich immer so ein bisschen dazu, alles so an sich zu reißen. Nichtsdestotrotz ist die ganz klare Empfehlung die Konzentration aufs Kerngeschäft. Was will ich meinen Kunden tatsächlich bieten? Wo will ich denen Mehrwert geben? Worin will ich gut und erfolgreich sein? Natürlich ist es eine Qualität als Gründer und als Unternehmer, sein gesamtes Unternehmen mit allen Leistungsbereichen irgendwie im Überblick zu behalten. Nichtsdestotrotz darf man sich dort nicht verzetteln, weil wenn man sich auf allen Nebenkriegsschauplätzen selbst mit intensiv auseinandersetzt, vernachlässigt man sein Kerngeschäft und somit versäumt man letztendlich auch Umsätze, aber auch Marktanteile und Lerneffekte, die in dieser Zeit erzielt werden können. Das heißt, an der Stelle würden wir dazu empfehlen, auch Dinge, die jetzt nicht sofort das Kerngeschäft betreffen, Überblick bewahren, aber auch ein gutes Outsourcing zu betreiben. Ich sag mal ein Beispiel, ein Kosmetikstudio, die konzentriert sich auch auf ihre Behandlungen und auf ihren Produktverkauf und auf die Kundenbindung letztendlich und gibt dann Themen wie Steuerberatung, Buchhaltung und suchmaschinenoptimierte Webseite an entsprechende Dienstleister ab, weil die auch die Qualität liefern, die es erforderlich also die erforderlich ist, um das Kerngeschäft auch mit der Qualität umzusetzen, die Kunden erwarten oder die Kunden brauchen oder die man selber, was der eigene Anspruch ist. Auch wir mussten das Ganze lernen. Wir haben da auch ein gutes Beispiel bei uns oder auch einen sehr starken Lerneffekt gehabt. Da mussten wir Lehrgeld zahlen. Uns war es wichtig, dass wir unseren Kunden einen rechtssicheren, aber auch sehr einfachen und transparenten Vertrag zur Verfügung stellen, wenn wir in eine Geschäftsbeziehung gehen. Und darum haben wir uns erstmal dann mit, da gibt es Vorlagen bei der IHK, die haben wir uns dann entsprechend angeschaut, bearbeitet, haben uns sehr intensiv mit den Gesetzen auseinandergesetzt, haben sicherlich auch viel gelernt, haben da sehr viel Zeit da reingesteckt, aber am Ende ein Ergebnis gab, was gar nicht unser Ziel war. Also es hatte einfach nicht die Qualität, die wir unseren Kunden bieten wollten, und haben uns dann nach einer gewissen Investitionszeit einen Partner gesucht. Das an dieser Stelle viele Grüße an den Chris, der uns juristisch und im Bereich Datenschutz sehr gut aktualisiert und auf dem Laufenden hält und die Qualität geliefert hat, die es notwendig ist und die wir brauchen für unser Geschäft und was auch unsere Kunden letztendlich verdient haben. Und da müssen wir wirklich sagen, das war Lehrgeld, das hätten wir auch schon wesentlich früher abgeben können. Von daher ganz klare Empfehlung, Überblick bewahren, aber Konzentration auf das, was ihre, also was eure Mission ist als Gründer oder grundsätzlich als Unternehmer.
Ja, super. Danke für die vielen Einblicke und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist ja auch Motivation für andere. Möchtet ihr abschließend den Zuhörern noch was mitteilen und mit auf den Weg geben?
Ja, gerne fassen wir nochmal die Kernaussagen von heute zusammen. Also als Gründer und als Unternehmer, besonders eben als Gründer, startet mit eurer Geschäftsidee, auch wenn die nicht zu 100% ausgereift ist. Die muss natürlich gut sein. Geht mit Leidenschaft daran, versucht aktiv zu netzwerken und aus eurer Komfortzone ein bisschen rauszugehen, um da erfolgreich zu sein. Bietet den Kunden immer Qualität und einen spürbaren Mehrwert. Kümmert euch rechtzeitig um Förderungen und da die Potenziale, die sich bieten. Und konzentriert euch auf euer Kerngeschäft und gebt neben Themen, die euer Kerngeschäft unterstützen, an professionelle Dienstleister ab im Rahmen von Outsourcing. Und dann gelingt euch auf jeden Fall auch die schwierige und intensive, aber auch sehr spannende Gründungsphase.
Und habt Spaß an dem Ganzen. Das ist auch ganz wichtig.
Ja. Abschließend, wo findet man euch und wie kann man euch erreichen?
Also man findet uns Kontaktwege, einerseits natürlich über unsere Webseite www.jam-digital.de, gleichzeitig analog dazu unsere E-Mail-Adresse info@jam-digital.de. Natürlich findet ihr da auch alle weitere Kontaktdaten, aber auch klar in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook. Wir sind da relativ breit aufgestellt in den digitalen Medien und gerne kann man uns auch in Düren besuchen. Wir haben hier ein Büro angemietet in der Komm in Düren, in der alten Pleußmühle. Das wird im Rahmen der Wirtschaftsförderung von Düren im Coworking Space angeboten. Und hier haben wir ein kleines Büro für uns angemietet und haben die Möglichkeit, hier auch Kunden zu empfangen oder Gespräche mit Partnern in einem tollen Meetingraum letztendlich ja zu treffen und miteinander zu sprechen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, wer sich mit uns dann aktiv in den Austausch gehen möchte.
Ja, super. Bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken, bei allen Zuhörern, ein schönes sonniges Wochenende zu wünschen, und unseren Podcast findet man auf Spotify, der Pinke Sessel. Vielen Dank und
vielen Dank auch.
Schönes Wochenende.
Danke. Wünschen wir dir auch. Vielen Dank, Andrea.
Super.
Tschüss.